1. Mose 26, Vers 1. Geht heute um Isaak. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gerar zu Abimelech, dem König der Philister. Ist jetzt ein anderer Abimelech als der von Abraham, das wäre zeitlich nicht möglich, aber es ist anscheinend so ein Titel, den der König von Philistern damals bekommen hat, oder Namensvetter. Da erschien ihm der Herr und er sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und ich will dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinen Samen das ganze Land geben. Und in deinen Namen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Ja, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat, so wohnte Isaak in Gerar. Ja, ist gleich neben Gerar. Also Deutschland. Hier in dieser Geschichte spiegelt sich echt viel wieder über das, was Jesus uns gelehrt hat. So, und das ist mal wieder hier so ein, wie es in Hebräer steht, so eine Wolke. So ein Zeichen für das, was noch kommt. Und Gott macht das oft so, dass er irgendwas geschehen lässt, was für die Person selber jetzt vielleicht gar nicht so eine große Wirkung oder Aussagekraft hat, aber für die, die danach kommen. So. Und so sollte man auch die Bibel lesen, lehrt uns der Hebräerbrief. Der Geistliche interpretiert geistlich. So, ne? Und es steckt viel mehr hier in Isaak sein Leben und in den Entscheidungen, die er trifft und in dem Reden Gottes, als Isaak das überhaupt bewusst ist. Ne? Dass er mitträgt, so diesen Segen, so dass er ein wichtiger Teil ist in dem Ganzen und ein Vorbild sein wird, so für das, was auf Christus hindeutet. Und ich muss halt drüber nachdenken, dass wir das auch sind. Und ich meine, ich gucke in unsere Runde und ich denke so, ja, wir sind klein und fallen nicht groß auf, unter der Christenheit vielleicht so, ne, und unsere Leben sind gerade auch nicht so durchwachsen mit Action und mit krassen Wundern oder viel Heiligkeit oder was auch immer so und viel Reden von Gott, aber dennoch denke auch ich, dass auch unsere bescheidenen kleinen Leben und Entscheidungen und Gedanken, die wir treffen, halt für jemand anderes sind. Nicht nur für uns, natürlich auch für uns jetzt, dass wir klarkommen und richtig laufen, aber ich denke, jedes einzelne Leben von Gottes Volk hat einen Sinn für jemand anderes auch oder für viele andere. So, und das ist eine Sache, die darf ich nicht vergessen. So, dass ich ein Fremdling bin. Und ein Fremdling bin ich aus dem Grund, weil ich in der Berufung und in der Verheißung bin. Auch Jesus hat genau das Gleiche hier gesagt. So, war auch nochmal Gott, der zu den Menschen spricht, auch zu uns heute durch die Bibel, indem er sagt, so, ihr seid nicht von dieser Welt. Ja. Ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. So, ihr seid rausgeführt aus Ägypten, so ein aus der Welt, so ein, und habt jetzt keinen Anteil mehr. So ein, außer das, was ich euch gebe. So ein, ne? Und wenn du Isaaks Leben hier siehst mit seinen Söhnen und seiner Verheißung und Berufung und mit dem lebendigen Gott, der mit ihnen ist, so dann ist es genau das Gleiche, was auch Gott zu uns zuruft, so in der Hungersnot. Und wir interpretieren geistlich, jetzt gerade ist auch eine Hungersnot. So ein Hunger in den Menschen nach Gottes Wort und nach Wahrheit. So nach Gottes Bestimmung, nach Gehorsam, nach seinen Geboten und Satzungen, so nach seinen Gesetzen, so nach Nach dem, was gesund ist, so für uns Menschen, weil wir sind nun mal ihm ähnlich gestaltet. Das heißt, außerhalb von seiner Ordnung und seiner Art werden wir krank und ungesund. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern lassen von Gottes Wort. Du halte dich nicht auf in Ägypten. So halte dich fern von dem Ort und von dem Leben und Denken, von dem ich dich rausgeholt habe. Ne? Und es ist halt schwer zu akzeptieren manchmal, dass wir halt Fremdlinge sind, in der Wüste. Ne? So, und dass wir das verheißene Land vielleicht auch jetzt nicht sofort sehen, sondern erst später dann, so wie die 40 Jahre da rumgelatscht sind, bis sie alt wurden und gestorben sind, aus so einer Handvoll Menschen. So, ne? Aber irgendwann werden auch die Leute, die dort in der Wüste gestorben sind, in der Verheißung Gottes sein. Ne? Und das ist machtmüde und das ist lässt uns vergessen, so wenn jeder Schritt aussieht wie der andere manchmal. Ne? Wenn du denkst, die Steine habe ich schon gesehen, so und ich bin schon über so viele Berge, so und ich habe so viel Trockenheit erlebt, so und ich habe so viel Anfeindung erlebt ringsherum durch die Völker, die auch ihre Wege durch die Wüste haben. Oder die es unbequem machen, oder eine Zeit, wo nichts Neues und nichts Frisches kommt, wo man merkt, so ich hätte gerne mal wieder Abwechslung, mit Gott ist es irgendwie gleich, mit mir und Gott ist es irgendwie gleich. Ich warte darauf, dass endlich mal wieder der Mose oder der Josua aus dem Zelt rauskommt und glüht, um Gott zu erleben, und zu sehen. Ne? Ich hoffe mal wieder, dass Jesus auf den Berg mal wieder geht, damit ich Wunder sehe, ne, und Zeichen, und das ist schwer, denn so Aarons gibt's genug, ne, die gerade in solchen Zeiten dann die Versuchung bringen, unzufrieden zu werden mit dem Schöpfer, so wie er sich's gedacht hat, ne. Reise nicht nach Ägypten, sondern bleib als Fremdling. Und ich will mit dir sein und ich will dich segnen. Und das ist eine Verheißung. Und ich habe das so oft gesehen in mir, aber in vielen in krasserer Weise, weil Gott in Gnade mich immer wieder zurückgezogen hat, bevor ich tiefer falle. Aber das ist eine Bedingung, der ich nachfolgen muss als Christ. Ich muss den schmalen Weg gehen. Ich muss mein Kreuz auf mich nehmen. Ich muss den Willen von Gott akzeptieren, und meinen Hirten folgen, und zwar an dem Ort, wo er mich haben will, an dem Ort, wo er schon ist, weil er vorausgeht. Weißt du, aber wenn ich ihm folge, dann weiß ich, dass er mit mir ist. Und dann fühle ich auch den Segen, der um mich ist. Dann habe ich einen Blick auf die Verheißung und es ist für mich was Kostbares und ein Schatz. Aber wenn ich zu sehr Wenn ich ablasse davon und meine Augen und meine Gedanken auf Ägypten wende und mein Herz, dann merke ich, dass ich vergesse, dass Gott mit mir ist. Bis zu dem Punkt, dass ich nicht mehr erkenne, dass Gott mit mir ist. Dann bin ich an dem Punkt, wo ich den Segen nicht mehr spüre, sondern nur noch Fluch vor Augen habe, wo ich meine Augen wieder heben muss. Ne? Wir können dankbar sein, dass Christus, so wie Abraham, alles gehalten hat. Nun, das ist eine schöne Sache, die hier steht, weil Abraham meiner Stimme gehorsam war, weil Abraham meine Rechte gehalten hat, weil Abraham meine Gebote und meine Satzungen, Ruhe und meine Gesetze gehalten hat. Ne? Ne? Und das ist ein echt tolles Bild hier für Christus, weil Isaak hier überhaupt keine Rolle spielt im Ganzen. Ne? Weil Gott zu dem Isaak sagt, weil Gott hier zu Isaak halt sagt, hey, vertrau mir und mach das, was ich will. Und ich werde dich segnen und nicht nur dich, sondern ich werde alle Völker auf der ganzen Erde segnen. Und durch dass durch die Menschen, die durch dich kommen, Sohn und deiner Frau, Sohn, und weil, nicht weil du jetzt hier bleibst, nicht nach Ägypten gehst, sondern weil Abraham alles gehalten hat. Ne? Sohn, und genau so ist es auch für uns. Gott kommt in unser Leben und er spricht und er hat eine Verheißung für uns. Und er sagte auch in seiner Verheißung, wir sollen, werden ein Segen sein für alle Völker auf der Erde. Und wir sind dieser Segen für alle Völker in der Erde, für alle Menschen. Unabhängig davon, was sie glauben oder wie sie zu Jahwe stehen. So, wir sind der Segen für die Welt. Wir Christen weltweit. So, und nicht nur für die Menschen, die jetzt leben, sondern wir sind auch der Segen so für die Menschen, die nach uns kommt, außer Christus holt uns vorher oder das Gericht kommt. So ein, ne, genauso wie all die Christen, die vor uns gelebt haben, für uns jetzt ein Zeugnis sind. Und du weißt es noch nicht mehr. Ne? Aber wir alle haben so christliche Floskeln, die wir irgendwo aufnehmen, wenn wir wachsen. Und manche davon brennen sich ein und werden zu uns selbst in unsere Sprache. Ne? So Gedanken oder Sachen oder Ansichten, die wir immer wieder bringen. Über die Jahre, wie wir hier leben, so, die einfach ein fester Bestandteil unserer Lehre sind. Ne? Aber das kommt ja von irgendeinem Menschen, nicht von uns. Also von Gott ist klar, aber weißt du, irgendwann gab es dann nach Jesus, wenn außer es ist von ihm, so ein, gab es halt einen stinknormalen Christ wie du und ich, der seine Zeit in seinem Wort oder in, mit seinen Gedanken bei Gott war so, und hatte dann diese Erkenntnis. Und das hat der Heilige Geist ihm geschenkt, damit er funktionieren kann mit seinem Dings. Und er geht zu seinen Brüdern und Schwestern so und erzählt das weiter. Ne? Und da ist wieder jemand, der das aufnimmt. So, und so formt sich Christus immer mehr so durch viele. Ne? Und wir sitzen oft da und denken, wir haben die Erkenntnis von uns so, ne? Oder aber es gibt nichts Neues unterm Himmel. Ne? Und das ist eben das. Vielleicht steht kein Name mehr dran. Zitat von. So, aber es ist ein Zitat von, am Ende natürlich, oder am Anfang vom Heiligen Geist, von Gott selbst, der alle Erkenntnis und Weisheit gibt, so ein, aber im Endeffekt übermittelt von einem stinknormalen Menschen, der Gott liebt. Und das ist wichtig zu erkennen, so dass wir nicht nur für uns jetzt leben, ne? Und dass wir nicht nur Weisheit und Erkenntnis und Kraft oder Gaben oder was auch immer kriegen, damit wir jetzt funktionieren in dem, wo wir sind. Es ist für viele. Es macht einen Unterschied, ob du im Bewusstsein bist, dass dein Wandel mit Christus für viele wirkt. Weißt du, dann sitzt doch vor deinen Kindern und wirkst doch da ganz anders. Weil du weißt, ich muss jetzt nicht nur für mich hier klarkommen und richtig entscheiden oder richtig sein, sondern ich kann meinen Kindern davon erzählen. So. Dann fängt man an zu teilen, was Gott einem sagt, so mit Freude in der Gewissheit, dass Gott jemand anderes auch segnen. Und vielleicht bleibt diese Erkenntnis ja sogar bis zur Wiederkunft Jesu. Oder von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, weißt du, wir haben hier überhaupt nichts in die Welt reingebracht und wir bringen auch nichts raus. So, aber Gott kommt zu uns und sagt, hey, ich werde dich segnen. Und ich habe dich berufen. Und ich habe dich auserwählt. Und du wirst ein Segen sein, weil Jesus meiner Stimme gehorsam war, weil Jesus Christus meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Und das ist eben dieses Schöne, so dass schon immer das losgelöst war von der Person selber, die gerade funktioniert. Es ist immer, und es war schon immer, Gottes Werk. Und wir haben die Geschichte von Abraham gesehen. So, und der Typ hat nicht alle Gesetze gehalten. So, oder alle Gebote oder Satzungen. Ne? So, aber in Gottes Augen am Ende doch. Weil am Ende immer, auch bei Fehlentscheidungen, so hat er immer seine Augen auf Gott gerichtet und hat gesagt, ja, so, du hast recht. Ne? Und das ist wichtig. Und das ist leider eine Sache, die nicht mehr, bei vielen nicht mehr so viel Wert hat. So eine Gottes Stimme gehorsam zu sein. Und Gott sagt jedes Mal hier, meine. Und das ist eben der Punkt, wo du entscheiden musst, oder wo du sicher sein kannst, du bist ein gesegneter Mensch. Und Gott ist mit dir auf all deinen Schritten, wenn bei dir im Vordergrund steht seine. Ich möchte seine Stimme folgen. Das, was er sagt, das, was er gesagt in seinem Wort, was geschrieben ist, aber auch das, was er sagt in meinem Herzen. Und auch das, was er mir gibt auf meine Fragen hin im Gebet. Die Erkenntnis, zu der ich komme, darauf möchte ich hören. Und das soll meine Antwort sein. Also, er soll Recht sprechen. Und viele Christen wünschen sich einen Gott oder schaffen sich einen Gott, so einen Jahwe, der oder einen Jesus Christus, der zwar da ist und segnet und gut tut, aber halt nicht recht spricht. Der sich nicht einmischt und sagt, hey, das ist falsch. Oder der nicht kommt und sagt, hey, das ist richtig. Der nicht sagt nein oder ja, sondern der da ist, wenn man braucht und wenn man sich wünscht. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Gott wirklich finden durfte, der sich einmischt und der meckert. Der mich ermahnt, der mich zurückhält, der einfach Türen zumacht und sagt, nö, wird nicht passieren. Diesmal nicht. Ne? Genauso wie ich dankbar bin, dass ich einen Gott habe, der mich manchmal gehen lässt, ich klatsche hin, der dann aber zu mir kommt und mich aufhebt in seiner Gnade und sagt so, okay, und jetzt lauf weiter. Machst du nicht nochmal. Aber das ist eine Sache, die wirklich wichtig ist, dass wir seine Rechte suchen. Was ist richtig in der Situation? Was ist richtig in dem Umgang? Ich weiß, wie ich mich fühle. Ich weiß, wie ich reagiere als Stefan Spielau, als Mensch. Aber was ist in der Realität, in der Wirklichkeit, in dem Moment wirklich recht? Im Umgang mit anderen. Sind wirklich seine Gebote und Gesetze? Also seine Zielsetzung und seine Zielgebung. Ne? Die Gebote sind was Wundervolles, weil sie sind der Blick dafür, was ich wert, was Gott ist. In seiner Moral und in seinem Miteinander mit anderen. Es ist das, wo ich weiß, ich gehe weiter und gehorche seiner Stimme und ich vertraue ihm bleibe dort, wo er mich haben will und gehe dorthin, wo er mich haben will, und vertraue ihm in allem, was da drumherum ist und auf mich zukommen könnte und zukommen wird, ne, aber wo ich weiß, ich werde dann auch in der Liebe, in diesem Segen wachsen, ne, werde dort in dieser Liebe die Nahrung finden, und auch weitergeben, ich weiß dann, dass ich keinen Grund mehr habe, ein falsches Zeugnis zu geben oder jemand zu belügen. Nur damit ich besser dastehe oder damit ich keinen Ärger krieg. Und dann weiß ich, dass ich auch gehorsam werde, denen, die über mir stehen. So wie meinen Eltern. Dann weiß ich, dass ich Gott kennenlerne wie Abraham und Isaak und all die anderen. Wie Rebekka und Sarah und all die, die danach noch kommen und davor waren. Die Männer und Frauen Gottes. Und ich komme zu dem Erkenntnis, hey, ich erkenne immer noch nach Jahren nur stückweise und ich kann einfach kein Bild malen von Gott. Ich kann ihn einfach nicht so verstehen, dass ich ihn projizieren könnte oder erklären könnte oder, ne, sondern es ist nur so ein kleiner Ansatz von ihm, den ich erkannt habe bis jetzt und nur den könnte ich bringen. Und dann werde ich lieben. Das sind die Gebote. Das, was Gott sagt, hey, wenn du mit mir bist, dann wird das dein Leben bestimmen. Und dann gibt es die Gesetze und das sind nicht die Zielsetzungen, sondern das sind halt die Zielgebungen, wo Gott sagt, das ist so und das ist wichtig und das tust du. Daran hältst du dich. Ansonsten gibt es Strafe. Aber auch da möchte ich drin wachsen, und ich möchte das Richtige tun. Das ist wie mit Autofahren. Ich merke das so. Und früher war ich, keine Ahnung, da bin ich 70 in der Stadt gefahren, hatte kein schlechtes Gewissen, es war mir viel zu langsam. Ne, heute merke ich, ich bin alter Sack, und ich werde ruhiger einfach, auch auf der Landstraße. Ne, da brauchen manche noch länger, aber so ein, ne, wo ich einfach merke, so, ich habe manchmal echt überhaupt kein Problem damit, die Geschwindigkeit einzuhalten. Ist viel entspannter. Ich bin viel relaxter und ruhiger und ich komme ja eh an. So, ne, und so ist es auch mit den Gesetzen, die ich lieben lerne, irgendwie, oder die ein Teil werden, einfach, gegen die ich mich nicht mehr wehre, sondern die ich akzeptiert habe schon. Ne? So ein, weil es ist eine Zielgebung auf den Segen hin und auf das Gute, auf Frieden und auf Gerechtigkeit und Recht, auch für andere. Ne? Auch seine Satzung, so lerne ich zu lieben, so wie wir es in Psalm 119 gesehen haben. So ein, es ist alles das Reden Gottes, so ein, dass man einfach merkt, man, es wird ein Teil von einem selbst. So, man wehrt sich nicht mehr, man kämpft nicht mehr, man muss nicht mehr suchen und verstehen, sondern man hat einfach das als Teil in seinen Reaktionen. Ja. Und als die Leute des Orts nach seiner Frau fragten, da sprach er: Ui, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau, weil er dachte, ja, die Leute an diesem Ort können mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön. Genau der gleiche Egoist wie der Papa, wie der Vater oder Sohn. Ne? So ein, keine Ahnung, ob Abraham da nie drüber geredet hat, so offen, aber steht ja da, also muss es ja weitergegeben werden. Ne? Abraham hat es ja zweimal gemacht. So ein, also auch Isaac ist ein stinknormaler Mensch, der einfach Gott noch nicht so kennt. Der noch nicht innerlich weiß, oder dem es noch nicht eine Realität ist, dass er sagt, ja, Gott ist ja mit mir, der ist der Herr über alle Herren, so, und da wird keiner mich töten. Weil es macht doch keinen Sinn, dann ist ja auch der Segen weg, so, und die Verheißung nicht erfüllt. Ne? Da kann mir sonst wer kommen, so, und ich bin einfach in Gottes Wegen, so. Ne, Gott macht, was er will, und er benutzt uns. So. Aber das kannst du halt nicht leben und auch nicht denken und auch nicht in der Realität haben, wenn du Gott in dem Bereich nicht so kennst. Ne? Und ich finde es immer schön zu sehen, dass Gott das auch nicht erwartet. Von Isaac gerade. Ne? Und von Rebekka, die könnt ihr auch sagen, hey du Vogel, so ein, sag mal, Tackotz, ne? So ein. Er fürchtete sich, dass er stirbt. Sie könnten ja mich töten. Ne? Und das ist halt dieses egoistische. Dieser egoistische Typ halt, ne, der auch übertragen wird auf Jakob dann. Oder schon ist. Ne. So dieses Ding, Hauptsache mir geht's gut. So ein Hauptsache ich bin sicher. Auch auf Kosten sogar meiner wunderschönen Rebekka, die ich so lieb habe. Ne. Und es geschah, als er sich längere Zeit dort aufhielt, da schaute Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und er bemerkte, wie Isaak mit seiner Frau Rebekka vertraut scherzte. Da rief, was auch immer das heißt, ne? Da rief Abimelech den Isaak und sprach: Siehe, sie ist deine Frau. Hey, wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Isaak antwortete: Ah, naja, ich dachte, ich müsste vielleicht sterben um ihretwillen. Abimelech sprach: Oh, warum hast du das uns das angetan? Wie leicht hätte jemand vom Volk zu deiner Frau sich legen können und so hättest du eine Schuld auf uns gebracht. Da gebot Abimelech dem ganzen Volk und sprach: Wer diesen Mann oder diese Frau antastet, der soll gewisslich sterben. Das ist wieder Gott, der Herzen vorbereitet. Das ist ein Volk ohne Verheißung vom Schöpfer. Aber trotzdem sind sie noch gottesfürchtig dort. Und ich denke, das kommt auch vom Leben und vom Wandel und von den Erkenntnissen von Abraham noch. Es war ja auch ein stinknormaler Typ mit seiner Familie und seinen Knechten und seinen Pferde hat er nicht gehabt, aber Esel oder nee, Rinder und Schafe und was auch immer. Ne? So. Und ist noch bekannt hier, so dieses kleine Nomadenvölkchen von Abraham. Ne? So ein, das jetzt Isaak führt, so ein ganz anderer König, so ein, und trotzdem hat er immer noch Jahwe im Kopf, immer noch diesen Gott von dem Abraham da und dem Isaak, so ein, und er hat Angst, dass Gott straft, so ein, Noch sind die Philister hier Freunde vom Volk Gottes und noch keine Freunde, Feinde. Und noch sind sie Jahwe zugewandt in der Zeit, so ein, und nicht Feinde vom Schöpfer von Himmel und Erde. Aber das wird sich dann ändern später. Und vielleicht haben auch diese Geschichten dazu beigetragen. So ein, also ich gucke mir das an und ich denke so, das ist eben diese Verantwortung, ne, die der König, wo er hier den Isaak, der mit Gott redet und von Gott hört, ermahnt und Recht spricht. Gottes Gebote ihm erzählt, ein Heide, so ein, seine Ordnung und Satzung und das, was Gott will, so ein, ne, ihn da ermahnt wie ein Vater sein Kind so und sagt so, hey, überleg doch mal, du Panne, so, was du hier tust, was du hier getan hast. Sag mal, hast du überhaupt nicht im Kopf so, dass wir hier die Schuldigen gewesen wären? So, denk mal bitte nach, so was du uns hier antust, die wir nicht deine Verheißung haben. So, weißt du, und das ist auch eine Sache, die man halt schnell vergisst, was auch uns Christus lehrt und auch das Neue Testament, so dass du Verantwortung hast für jeden Menschen um dich drumherum. Ob du die nun magst oder nicht, ob du die kennst oder nicht, ob du die verdrängst oder nicht, ist Gott total egal. Und der Schuld, die wir, in der wir sind, auch so. Ne? Ich kann mich nicht verhalten, wie ich will in dieser Welt. Ich könnte es zwar tun, so, und dann ist es meine Heiligkeit, die da gerichtet wird, so, aber ich darf es nicht tun. Deswegen meiner Nachbarn. Wegen allen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin und die mich sehen und beobachten. So, jeder, der von mir auf Facebook liest oder WhatsApp oder keine Ahnung, so, mit dem ich E-Mail schreibe, so, ich bin schuldig, dem anderen gegenüber Gott so zu präsentieren, wie ich ihn erkenne und wahrnehme. So, weil wir sind hier dieser Spiegel, den dem Menschen vorgehalten wird. Und dieser Spiegel ist nicht mein Gelaber, dass ich in manchen Tagen gut habe und in anderen gar nichts. Und das sind noch nicht meine Doktrinen, Überzeugungen oder was auch immer, meine Moralvorstellung. Das ist noch nicht mal das Bild, das ich von Jesus habe, wie er ist und wie ich sein soll als Christ. So ein, es ist einzig und allein das, was Gott sagt und tut und wer er ist. So ein, ich bin ein Spiegel in dem, wie ich mich verhalte hier in dieser Welt für die anderen. Meine Schwiegereltern, die wollen nichts von Jesus wissen. Wir hatten es jetzt wieder 3 Tage und war nett, so ein, aber sobald um Gott geht, manchmal provoziert mein Schwiegervater und fängt an, irgendeinen Witz über Gott zu machen oder über unseren Glauben, so ein, aber er will keine Reaktion von mir. Ne? Weil wenn ich dann konter oder manchmal stellt er sogar Fragen und wenn ich antworte, dann ist er weg. Ne? Er erwartet keine Antwort, so ein, auf seine Frage von mir, so ein. Aber das Einzige, wie ich ihm zeigen kann, wer Gott ist und dass ich ein Unterschied bin zu ihm. Und dass mein Leben und meine Überzeugung, dass Gott ein Unterschied ist zum gottlosen Leben. So ein, und einem guten Menschen. So ein, ist einfach nur meine Reaktion auf bestimmte Sachen. Und wie ich lebe und wie ich erziehe, wie ich mit meiner Frau rede oder mit meinen Kindern umgehe. So ein, dass ich einen Unterschied mache und sage, nee, ich vertraue Gott in dem Bereich. Oder sage, nee, ich mach mir da keinen Kredit, sondern 5 neuen Platten waren da, die 9 Platten werden halten und dann brauche ich keine neuen kaufen. Sondern, das ist der Umgang mit den Leuten, die, denen ich unterstellt bin. Ne? So wie manche Menschen, die einen Betreuer brauchen, wo ich schon ihr Betreuer bin, wenn du es so willst, und die halt gottlos sind. Sondern, wie verhalte ich mich da? Wie gehe ich mit ihrer Gottlosigkeit um? So ein, wie rede ich in ihr Leben rein? Und wie bringe ich da Licht rein oder einfach nur versuche da irgendwie, dass wir uns verstehen, ein Kumpel sind? So ein, ja. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind Fremdlinge. Und wenn du dir Abimelech hier anguckst, dann ist Abraham, Isaak und seine Frau und all das, was er hat, sind das auch nur Gäste, obwohl sie dort so leben und dort wohnen, obwohl sie Nachbarn sind. So ein, und Esak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und auch das ist eine Verheißung auf Christus hin, die er uns selber gesagt hat. So nimm die Saat, die Gottes Wort, und sehe aus als Seemann, Sohn, und du wirst Frucht bringen. 30, 70, 100-fach. So ein, weil nicht du der bist, so, der den Regen schickt, sondern ich. Und weil nicht du der bist, der den Regen zurückhält, damit nicht zu viel oder zu, ertrinkt, sondern ich. Weil nicht du der bist, so ein, der bestimmt, wann die Sonne da ist, in welchem Maß und wann die Nacht da ist oder welcher Wind die Pflanze braucht, um kräftig und stark zu werden, sondern ich. Du bist nicht der, der mit deiner Bemühung so irgendwie Früchte wirkt. Du kannst dich noch 30 Mal anstrengen, du wirst, wenn ich das will, nicht 70-fach ernten, sondern nur 30. So. Und du kannst dich noch so sehr bemühen und überzeugt sein in deinem Wandel. Du bestimmst nicht, ob du 30, 70 oder 100-fach Frucht bringst. Und du bist auch nicht der, der die Frucht dann genießen kann. Selbst wenn du der Ernte bist und ich dich reinsetze als Schnittersohn, bin ich am Ende ich der, der die Früchte hat. So, ne, denn woher kommt der Same, den du ausstreust? So, und es kann noch so eine Hungersnot sein um uns drumherum. Du selber, wenn du aussehst und in Gott bist, wirst du 100-fach, 70 oder 30-fach ernten. So, und zwar im gleichen Jahr. Warum? Weil der Herr dich segnet. Und warum segnet er dich? Weil er durch dich viele segnen will und segnet. Und der Mann wurde reich. Und er wurde immer reicher. Bis er überaus reich war. Na, wer kommt denn da? Na, ich lasse ihn schlafen. So. Und er wurde reich, immer reicher, überaus reich. Und er hatte Schafe, Rinder, Herden und große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Aber dieser finanzielle Reichtum hier und das ist aber nicht der Reichtum, der Segen, von dem Gott gesprochen hat. Ne? So, das ist der Reichtum, den er braucht, um Volk zu werden. So, ne? Wo habe ich mir das aufgeschrieben? Oh ja. In Markus 10, Vers 21 sagt Jesus, da blickte ihn Jesus an und er gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, ja, eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und er sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen dann, wie kann man denn überhaupt errettet werden? Tja, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und er versucht sich halt nochmal zu erklären, dass es gar nicht darum geht, reich, dass man reich ist als Christ und viele Güter und Besitze hat. Da kann man gerettet sein und gerettet bleiben. Das kann von Gott gewollt sein. Aber ein Reicher, der seinen Reichtum auf sein Reichtum Vertrauen setzt. Der hat schwer, so in den Himmel zu kommen. Und das ist eine Sache, die wir nicht vergessen müssen. Ich kenne Leute, die arm sind und reich sein wollen oder meinen, dass Reichtum wichtig ist, dass Besitz wichtig ist, dass ohne das einfach nicht möglich ist, das zu tun, was man tun soll. Und da merkst du, dass die Leute halt nicht Gott vertrauen können, nicht wachsen, sondern weil sie ihr Vertrauen darauf legen, auf weltliche Sachen, auf Ägypten, werden sie immer unzufrieden sein. Und so wie hier, Reichtum ist in meinen Augen wirklich ein Fluch, ist kein Segen. Ne, weil einmal fängst du an, auf Dinge zu vertrauen, die du hast. Du hast Angst, dass man die Dinge wegnimmt oder dass verloren geht und beschädigt. Du bringst die Menschen dazu, dass sie dich beneiden. Auf das, was du hast, was sie nicht haben. Es ist besser, Gott zu vertrauen, wenn er dich dann reich macht, super. Es ist besser, Gott zu vertrauen, und wenn er dir denn das gibt, was du dir wünschst, super. Ich höre jetzt hier auf. Vater, du bist wahrer Reichtum und deine Worte machen reich. Deine Stimme und Gedanken machen uns reich. Ja, deine Verheißung und Berufung macht mich reich. Ja, dir zu vertrauen in jedem Bereich, das ist Reichtum. Ja, das ist ein Reichtum, den ich ertragen kann, wo ich nicht stolz werde sondern wo ich demütig werde und satt werde und gerne gebe. Ja. Das ist eine Sache, die mich hält und mich vervollständigt. Ja, du bist mein Schatz. Und ich danke, dass du alles hinzufügst. Ja, das ist egal, ob gerade Hungersnot ist. Ja, egal ist, ob man Angst hat, weil man im feindlichen Gebiet ist. Ist egal, ja, wer ich gerade bin. Ja, ich weiß, dass auch ich deiner Stimme gehorchen möchte. Und dass ich an dem Ort sein möchte, wo du mich hinführst jeden Tag. Ja, dass ich nicht vergessen will, dass ich nicht von dieser Welt bin, sondern in meine Heimat kommen werde. Ich will nicht vergessen, dass ich zur Liebe zu meinem Nächsten berufen bin und gerufen bin. Und dass ich Auswirkungen habe, wie ich mich hier verhalte in dieser Welt. Ja. Und ich bitte dich, dass du uns zu einem guten Zeugnis machst für die Menschen, und bei denen wir sind. Dass sie nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unseren Taten erkennen, wer du bist. Ja, ich wünsche mir jemand zu sein, jemand, der auf der Suche ist, ein Zeichen setzt und ein Unterschied ist. Ja, ich möchte für meine Nachbarn lieber ein Fremdling sein als einer von ihnen. Ich möchte nicht auf Ägypten vertrauen und auf die Möglichkeiten, die da sind, sondern möchte dir vertrauen, dass du die Not kennst und auch der Not entgegenkommst in dem Maß, wie es für mich gesund ist. Ja, danke, Jesus, weil du gehalten hast. Deswegen bin ich gesegnet und bin ein Segen für andere und jeder einzelne von uns hier. Ja, bitte lass uns das nicht vergessen, wenn wir durch die Woche jetzt gehen. Amen.